Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe, was wir von Philosophen und Dichtern lernen können. Mein Name ist Volker Friedrich, ich bin Professor für Schreiben und Rhetorik an dieser Hochschule und vergnüge mich, wie manche von Ihnen schon oft von mir gehört haben, seit 2005 damit, Vortragsreihen für Sie zu organisieren und zu moderieren. Beim ersten Abend habe ich es verpasst, an diesem werde ich es nicht versäumen. Ich habe gesehen, dass der Mensch, der über die Finanzen des Studium Generale wacht, heute Abend zugegen ist, Professor Franklin. Ihm haben Sie es also zu verdanken, dass wir hier sitzen und stehen dürfen. Einen herzlichen Applaus für so viel Mut, an solch einer Hochschule sowas zu gestatten. Vielleicht erlauben Sie mir die Bemerkung, das ist ja für eine Hochschule unseren Typus etwas unüblich, solch ein Programm zu haben und überhaupt das, was im Studium Generale läuft, nicht nur diese Veranstaltung, ist für eine Hochschule für angewandte Wissenschaften schon sehr exquisit. Also herzlichen Glückwunsch, Herr Franklin. Sollten Sie von diesen 27 Vortragsreihen, die zuvor gelaufen sind, den einen oder anderen Vortrag verpasst haben, gar einen von unserem heutigen Gast, den ich gleich vorstellen werde, dann haben Sie die Chance, das nachzuhören. Da liegen schöne Faltkärtchen zu unserer Veranstaltung hier vorne auf dem Pult, können Sie sich nachher mitnehmen. Da steht ein Link drin und da finden Sie auf einer Internetseite der Hochschule über 300 Aufnahmen von Vorträgen, die hier bisher stattgefunden haben. Und alles einfach so abrufbar, ohne Netflix-Abo oder sonst was. Also, feine Sache. Probieren Sie es aus und beim nächsten Mal frage ich Sie dann ab. Heute Abend haben wir zu Gast Professor Dr. Dr. Klaas Rüsing. Schon öfter hier gewesen, immer wieder schön, dass er kommt. Er kommt von der Universität Würzburg zu uns. Dort hat er einen Lehrstuhl für evangelische Theologie. Dabei ist er noch nicht mal als Theologe habilitiert, sondern als Philosoph, richtig? Auch oder beides? Nun gut, also promovierter Philosoph, promovierter Theologe, habilitierter Theologe, also was will man mehr? Ja, das freut Mutti. Und nicht nur viele, viele theologische Fachbücher stammen aus seiner Feder, sondern auch eine ganze Menge Romane, Theaterstücke, also ein ganz universaler Geist, der uns heute zur Verfügung steht. Und er wird sich und uns und die Welt fragen, ob es die Schriftsteller besser können. Wir sind sehr gespannt, was er uns dazu erzählen weiß. Hinterher können wir wieder ins Gespräch kommen mit ihm, aber jetzt lauschen wir, was Herr Rüsing uns zu sagen hat. Viel Vergnügen damit. Dauert einen Moment. Ganz ran.
Ja, lieber Volker, vielen Dank für die Einladung. Lieber Herr Kollege, schön, dass Sie da sind und auch die anderen Kollegen und Kolleginnen. Wunderbar. Ich habe noch einmal gewissermaßen in den Ausschreibungstext hineingeschaut und mir überlegt, dass es vielleicht doch sinnvoll ist, den Vortrag etwas breiter anzulegen, gerade mit Blick auf die auch jüngeren Studierenden, warum es wirklich wahnsinnig sinnvoll ist, Romane zu lesen und Kunst zu rezipieren. Das funktioniert nicht immer. Gestern Abend habe ich eine 5-stündige Oper Tristan und Isolde gehört. Da zweifelt man nach 3,5 Stunden auch ein bisschen, ob das immer sinnvoll ist. Aber gleichwohl am anderen Morgen ist man doch glücklich, dass man es auch wirklich geschafft hat. Das ist ja schon Leistungssport, nicht nur für die SängerInnen, sondern auch für diejenigen, die zuhören dürfen. Warum also ist es für Sie auch als für Sie wichtig, geisteswissenschaftlichen Primärkontakt zu haben? Also mit den unter Umständen Schriftstellern, mit den Büchern und auch Filmen, Theater, mit Kunst überhaupt. Was ist die Funktion von Literatur? Also ich will zunächst einmal mit Ihnen überlegen, was ist die funktionale Beschreibung von Literatur? Hat sie eine Funktion? Und da würde ich sagen, ja, sie hat eine Funktion, die in den Naturwissenschaften so zunächst nicht abrufbar ist. Und welche Funktion ist das? Was ist die Funktion von Literatur, von bildender Kunst, darstellender Kunst, Kunst überhaupt. Denken Sie einmal darüber kurz nach. Warum rezipieren Sie das überhaupt, wenn Sie es machen? Und sei es Netflix. Ja, das ist keine Abwertung, sondern das sind neue Formen, auch gerne als Sendereien, als wirklich Serien verfolgt, wo Sie eine ganze Nacht unter Umständen eine ganze Serie bis zum Koma ungefähr rezipieren. Wie steht es darum? Was ist die Funktion von Kunst, Literatur im Besonderen? Ich mache Ihnen ein Angebot und sage, die Funktion von Literatur ist Orientierung. Literatur ist, und die anderen Künste auch, das sage ich jetzt immer nicht nochmal, sondern ich rede über Literatur, die Funktion von Literatur ist eine Orientierung. Sie alle haben bereits, weil Sie hier ja sitzen oder wieder sitzen oder immer noch sitzen, Prozesse der Orientierung natürlich durchlaufen. Also bei mir war es so, in der 12. Klasse kam jemand, ein Herr damals vom Arbeitsamt, da hieß das noch anders, Arbeitsamt in der 12. Klasse. Wir hatten Einzelgespräche im gehassten Chemie- und Physiksaal und der versuchte uns eine Orientierung zu geben und wir kamen im Grunde genommen eher verstört aus dieser Sprechstunde raus und wussten eigentlich überhaupt nicht mehr, was man noch machen soll. Und darauf will ich zunächst einmal wirklich mit allem Nachdruck abheben. Orientierung heißt, Sie bekommen irgendwie eine Vorstellung von Ihrem Leben. Sie bekommen eine Idee, wie Ihr Leben aussehen soll. Sagen wir, eine Lebensrichtung. Sagen wir, einen Lebensstil. Sagen wir, eine gültige Lebensorientierung. Und das ist etwas, was Sie gewissermaßen unter Umständen nur über den Prozess der Rezeption von Kunst durchmachen. Vielleicht ist das unter Umständen ein wichtiger Ort und eine wichtige Funktion von Literatur. Denn was machen Sie, wenn Sie lesen? Sie nehmen sich eine Auszeit. Und zwar jetzt lesen Sie nicht ein Fachbuch, sondern, da merken Sie schon, da geht die Intention hin, Sie lesen Primärliteratur. Also nicht Sekundärtexte, keine Handbuchtexte. Ja, in der Universität, Klammer auf, es sitzen jetzt gerade auch Kolleginnen hier, in der Universität ist es eingeschlichen, wir produzieren fast nur noch Handbuchtexte. Das halte ich für extrem schlecht. Sondern Sie müssen wirklich einen Lernprozess durchmachen, wo jemand nochmal versucht, wirklich eine neue Idee auf den Weg zu bringen. Handbuchwissen ist in der Regel totes Wissen. Ich sage nicht, dass es funktionslos ist, Handbuchwissen, aber es ist vielleicht doch nicht der zentrale Ort, um Orientierung zu finden, sondern Sie finden dann nur sachgemäße Orientierung. Das brauchen Sie aber, glaube ich, im Leben. So etwas wie Orientierung und die Frage ist, gibt es spezielle Literatur, gibt es gute Literatur, gibt es schlechte Literatur, die so etwas leistet? Und da würde ich zunächst einmal sagen, es gibt Literatur, die Sie stark in Anspruch nimmt und oder stark entlastet. Also auch wenn Sie einen Unterhaltungsroman lesen, können Sie durchaus Orientierung erlangen. Es muss nicht immer, um Gottes Willen, Goethe und Kafka sein oder Gegenwartsautoren wie Frau Herrmann oder wer auch immer. Sondern zunächst einmal ist mir ganz wichtig, Lesen ist eine Pause. Ja? Sie werden aus Ihrem Alltag herausgenommen und spazieren in eine andere Welt hinein. Diese Pause vom Alltag ist wichtig, um einmal Perspektiven zu wechseln, um anders auf Ihr Leben nun wirklich auch draufzuschauen. Also, welche Literatur leistet so etwas? Traditionell gesprochen, in meiner Alterskohorte, ist es vielleicht so, war es vor allem die existenzialistische Literatur, mit der wir sehr häufig Kontakt hatten. Also, wer hat die geschrieben? Berühmte Namen, das sind Franzosen. Vor allen Dingen Jean-Paul Sartre, um ihn zu nennen, oder Albert Camus. Und das wird auch heute noch auf den Bühnen der Welt, die Stücke von Sartre, immer wieder gespielt. Warum ist das so wichtig? Warum ist diese existenzialistische Literatur unter Umständen besonders wertvoll gewesen zumindest? Na, Sie brauchen nur in den Begriff hineinhorchen, dann wissen Sie schon, worum es geht. Es geht letztlich um Ihre Existenz. Was leistet Literatur? Was leistet Kunst? Eine Orientierung, wie Sie Ihr Leben führen sollen. Das ist die nächste These. Was heißt eigentlich Orientierung im Leben, wenn es um das Lebensganze geht? Dann kann es doch nur darum gehen, dass Sie einen Lebensentwurf haben, der Ihnen Sinn verspricht, der Sie morgens aufstehen lässt. Ja, man fragt sich ja immer, vor allen Dingen heute Morgen nach 5 Stunden Wagner, fragt man sich in der Tat, warum soll man noch aufstehen? Es ist alles gesagt, aber Sie brauchen im Grunde genommen einen Grund, morgens aus dem Bett zu gehen, aus dem Bett zu steigen. Ja, und das gilt übrigens für alle Alterskohorten. Ja, das gilt auch für unsere neuen Altersbilder. Ja, warum sitzen plötzlich wieder, Gott sei Dank, viele in den Universitäten? Weil hier immer noch der Anspruch vertreten wird, wir wüssten etwas, wie man leben soll. Und da ist die existenzialistische Literatur besonders geeignet, weil es, wie der Name schon sagt, um die eigene Existenz geht. Nehmen wir Jean-Paul Sartre, der hat gesagt, das Leben heißt verdammt zur Freiheit sein. Was ist denn damit eigentlich gemeint? Verdammt zur Freiheit sein. Ja, ganz einfach, Sie hätten heute Morgen anders entscheiden können, Sie hätten liegen bleiben können. Oder Sie hätten jetzt bei dem schönen Wetter, ich weiß auch nicht, warum Sie gekommen sind bei dem schönen Wetter, aber Sie hätten doch durchaus in den Biergarten abdriften können, ja, und hätten jetzt das dritte Weißbier und hätten plötzlich eine Idee vom Sinn des Lebens, den haben Sie aber morgen wieder vergessen. Jedenfalls, das ist doch eine spannende Frage. Warum sind wir zur Freiheit verdammt? Dazu müssen Sie wissen, Sartre steht auf den Schultern von Martin Heidegger, der nicht sehr weit von hier sein Unwesen und Wesen getrieben hat. Der hat aber, wie ich finde, eine ausgesprochen kluge Kurzbestimmung menschlichen Lebens auf den Weg gebracht. Denn er hat gesagt, der Mensch ist ein geworfener Entwurf. Ein geworfener Entwurf, das eine ist ein bisschen bäuerlich, geworfen, das machen normalerweise eigentlich die Säue, die ihre Ferkel werfen, aber ein geworfener Entwurf. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, unser Leben selbst ist kontingent. Ihre Eltern, als sie sich, wir tun jetzt mal so, sei das so gewesen, als ihre Eltern sich entschieden haben, Kinder zu bekommen, wurden sie nicht gefragt, sondern sie sind auf der Welt und bums. Und man kann doch immer sagen, jeder hat irgendwann mal spätestens in der Pubertät die Anfrage an die Eltern, warum hast du mich überhaupt gezeugt, wo du doch gar kein Interesse an mir hast. Ja? Also da merken Sie schon, das ist Kontingenz. Kontingenz, was heißt das? Kontingenz heißt, es ist zufällig. Es ist zwar vielleicht gewünscht, aber dass Sie wirklich auf die Welt gekommen sind, ist relativ zufällig. Ihre Existenz, so wie sie ist, haben Sie übernommen und müssen damit umgehen. Sie sind geworfen. Die langjährige Geliebte von Martin Heidegger, Hannah Arendt, hat gesagt, Geburtlichkeit, das ist sehr viel schöner vom Begriff her, ja, also das Bäuerliche weg, sondern sie hat gesagt, naja, Sie sind ein Wesen, was geboren wurde. Von einer Mutter geboren und das ist ein Neuanfang, aber der ist kontingent. Gleichwohl müssen Sie Ihr Leben zunächst so übernehmen und müssen dann einen Entwurf Ihres Lebens machen. Ein Entwurf Ihres Lebens, das ist spielentscheidend. Sie müssen schon wissen, wohin Sie wollen, was Sie wollen. Ja, das beginnt bei Ihrer Berufsplanung. Da ist eine Entscheidung gefallen. Unter Umständen stellen Sie jetzt fest, angenommen, ich weiß nicht, ob man das hier studieren kann, Sie werden Ingenieur auf einer Ölplattform. Kann man heute ja nicht mehr empfehlen, dass man das noch wird, aber hätte ja sein können. Damals war noch keine entsprechende Debatte unterwegs, wo Sie immer ein halbes Jahr nicht zu Hause sind, wollen Sie Kinder haben und wie halten Sie es, macht die Frau das mit, dann haben Sie schon in der Tat ein Problem. Das heißt, Sie müssen genau wissen, wie Sie die unterschiedlichen Pläne Ihres Lebens in ein möglichst homogenes Ganzes bringen und müssen auf Kontingenzen auch vorbereitet sein. Ja, lieben können sterben, wie Sie wissen, Das ist immer bitter und es kann neue Lieben geben, aber damit müssen sie umgehen. Und das ist doch toll, dass der Sartre sagt, und Camus ist ihm in dieser Frage gefolgt, wir sind zur Freiheit verdammt. Verdammt. Sie können nicht nicht handeln, sondern Sie müssen jeden Tag raus aus dem Bett und eine Entscheidung treffen, was mache ich? Gehe ich zur Uni oder gehe ich chillen? Oder Fußball spielen? Oder Freiburg unterstützen? Ja? Also, das ist jeweils immer so, Sie müssen letztlich den Entwurf umsetzen. Es hat eine lange Debatte gegeben, auch zwischen Sartre und Camus, in der Frage des Lebensendes. Wie ist es denn mit dem Suizid? Ist das nicht der Versuch, die Freiheit zu beenden? Na, da sind Sie sehr schnell einig geworden in der Debatte. Auch das ist ein Entwurf, wenn Sie sagen, ich möchte mein Leben nicht weiterführen. Ja, ich steige aus dem Leben aus. Auch das ist ein freiheitlicher Entschluss zunächst einmal. Interessanterweise hat der späte Camus die These vertreten, Suizid ginge eigentlich nicht, denn es sei zum Wesen der Freiheit gehörig, auch Sinnlosigkeit auszuhalten und noch in der Sinnlosigkeit letztlich Sinn zu finden. Also er war kein Anhänger des Suizids. Wichtig ist vielleicht wirklich nur, dass Sie sich das klar machen, was ist in dieser Grundstruktur gemeint. Sie müssen letztlich eine Lebensorientierung finden. Und die Frage ist, können Sie das alleine? Das ist vielleicht die nächste zentrale Frage. Können Sie das alleine? Ja, und wie geht man eigentlich an diese Frage heran? Interessant, vielleicht doch ein Blick auf Kant. In einer Vorlesung aus der Philosophie muss immer mal der Name Kant fallen, das kann man nicht lassen. Nur ganz kurz, es gibt die drei berühmten Fragen von Kant. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Die er untersucht hat. Und dann hat er, und das ist spannend, sehr spät ein Buch nachgeschoben. Die drei großen Kritiken, die erschienen sind, also Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft und die Religion in den Grenzen der bloßen Vernunft. Die drei großen Kritiken, die hat er ergänzt durch ein Buch Anthropologie. Was heißt auch noch Anthropologie? Anthropologie ist die Lehre vom Menschen. Ja, was also ist der Mensch? Und da hat er letztlich einen sehr rigorosen Entwurf gehabt, pflichtgesteuert. Sie können sagen, Menschsein heißt letztlich seine Pflicht tun. Ein entsprechender Entwurf, der dann heute unter Gesinnungsethik eigentlich verhandelt wird. Also, dass man im Grunde genommen seine Pflicht tut. Und das ist typisch übrigens für den Protestantismus, ja, aus der Tradition, aus der ich komme. Ich bin holländischer Calvinist von Hause aus. Wir sind so wahnsinnig pflichtbesessen, hätte ich fast gesagt. So wahnsinnig pflichtbesessen. Das war eine mentale Bildung, die sehr erfolgreich war. Der Calvinismus hat in Amerika, wie wir durch den Soziologen Max Weber wissen, sehr viel bewirkt. Vielleicht ist sogar der Kapitalismus durch den Protestantismus entstanden, weil er im Grunde genommen so wahnsinnig pflichtorientiert war, dass man seine Aufgaben gefälligst zu erledigen hat. Dieses Modell möchte ich Ihnen eigentlich ausreden, deshalb habe ich ihn auch nur erwähnt, um jetzt nicht ein Kant-Bashing lange auszuführen, sondern Sie darauf hinzuweisen, vielleicht ist das der falsche Weg, nur über so etwas wie den Rigorismus auf den Menschen zu schauen. Ja? Sondern vielleicht ist es viel, viel klüger, das, was andere, wie zum Beispiel Schiller mal gesagt hat, der Mensch ist Mensch nur, wo er spielt. Ja, Mensch ist Mensch nur, wo er spielt. Also etwas, was eine ganz andere Sicht auf den Menschen wirft. Vielleicht sind wir Homo Ludens. Das war Latein. Ich frage nie, hat jemand Latein gehabt, weil keiner meldet sich dann, das weiß ich schon. Also Homo Ludens, der spielende Mensch, interessanterweise von einem Niederländer erfunden worden, dieser Begriff, der fast genauso heißt wie ich, nämlich Heusinga ohne A, mein Name Heusing. Wir sind auch nicht miteinander verwandt, sondern das ist wirklich sehr zufällig. Also der Homo Ludens. Ja, wir sind vielleicht spielende Wesen. Und vielleicht kommt das, bildet das später eine Brücke, wenn ich Ihnen deutlich machen will, warum auch Sie in Ihrem Fach letztlich immer schon auf etwas treffen, was das Menschsein voranbringt. Das ist, wenn Sie so wollen, der Versuch, Sie bei Laune zu halten, damit Sie nachher wissen, es war doch nicht falsch, dass ich Naturwissenschaftlerin geworden bin. Ja? Wie kann das eigentlich? Gibt es bei Ihnen auch so etwas wie einen Spielbegriff? Das wäre ja mal die Frage. Und wie kann man ihn entsprechend verorten? Also wichtig ist zu sagen, ja, vielleicht ist das Spiel das Entscheidende. Das Spiel wiederum hat die Idee der Pause. Man wird aus etwas rausgenommen und versucht, den Alltag ein Stück weit zu transzendieren und versucht, etwas Neues auszuprobieren. Ja? Das scheint doch etwas zu sein, dass man sagt, ja, man schlüpft unter Umständen in eine bestimmte Spielerperson und so weiter und spielt etwas durch. Es gibt wunderbare Spieleabende, an denen man sich das doch immer noch mal wirklich deutlich ins Gedächtnis rufen kann. Ich finde immer, die besten Urlaubserinnerungen sind häufig nicht das 27-malige Untertauchen im Wasser, sondern eher, man erinnert wahrscheinlich eher einen schönen Spieleabend, den man mal gehabt hat. Ja? Und vielleicht 2, 3 Besäufnisse. Aber das ist nicht spielentscheidend, sondern es ist mein Angebot zu sagen, Sie brauchen im Grunde genommen etwas, wo Sie ins Spielen hineinfinden. Und die Frage ist jetzt, warum müssen Sie ins Spielen hineinfinden? Das ist jetzt der nächste Punkt, mit dem ich Sie vertraut machen will. Warum muss man letztlich spielen? Und ich habe einen Mastermind, ich habe Ihnen schon 2 Autoren genannt, Heidegger und Sartre, die ganz wichtig sind. Aber es gibt eine Figur, die im hohen Norden, gestern hatten die Wahl, genau, also im hohen Norden aus Kiel stammt, Hermann Schmitz heißt er, ein ganz spannender Autor, der sehr stark über Leibkonzepte gearbeitet hat, der alles vom Leib her auf den Weg gebracht hat, also wo der spürende Leib dabei ist, wo Emotionen im Spiel sind. Das ist beim Spiel ja auch. Emotionen gehen hoch. Ja, der Leib reagiert, enthusiastisch oder nicht enthusiastisch. Und er hat im Grunde genommen eine neue Definition des Menschen gesagt. Ja, hat er gesagt, der Mensch ist ganz wesentlich ein Spieler, eine Spielerin und er muss es auch sein, weil er letztlich spielend lernt. Er lernt, lebensklug zu werden. Er lernt, gut das Leben zu führen. Warum ist das so? Warum ist das so? Und was bedeutet das, wenn man sich das einmal klar macht? Ganz einfach. Er geht davon aus, bereits Kinder spielen an entscheidender Stelle. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Kind hat einen Teddy und sagt jetzt im Spiel mit einer Freundin, dieser Teddy ist ein Wolf. Und alle sind erschrocken, rennen rum, verstecken sich und ein schönes Spiel. Es wird viel gelacht, es wird auch viel geschrien. Abends passiert Folgendes. Das Kind geht mit dem Teddy ins Bett. Dann sind sie Eltern oder Großeltern und sagen, oh, hoppla, ich dachte, das ist ein Wolf. Und dann sagt ihnen das Kind, aber Opa, das ist doch mein Teddy. Wir haben doch nur so getan, als wäre er ein Wolf. Ja? Das ist vielleicht die beste Erfahrung, die Sie im Leben machen können, denn dann haben Sie vom Leben schon viel verstanden. Was wir nämlich können, wir können uns als Opfer halten. Wir können uns spielerisch mit etwas identifizieren und können diese spielerische Identifizierung auch umsetzen. Ja? Und der Hermann Schmitz hat gesagt, hier an dieser Stelle ist im Grunde genommen bereits der Mythos erfunden. Wir tun so, als sei A, B. Ja? Und spannend ist, die spielerische Identifizierung hat folgende Struktur, die dürfen Sie nicht umdrehen. Sie dürfen sagen, der Teddy ist ein Wolf, aber Sie dürfen nicht sagen, der Wolf ist ein Teddy, denn das ist er nicht. Und das war er, wird er auch nicht. Ja? Ich gebe Ihnen jetzt mal, ich weiß, das ist ein enormer Sprung, um zu sagen, dass man einem ganz anderen Beispiel aus meiner Tradition, Sie wissen, ich versuche immer wieder Theologe zu sein, und da hat man es mit so etwas wie Sakramenten zu tun, also Abendmahl, ja, und dann sagt man, das ist mein Leib. Also im Reformiertentum ist es dann ein Stück Brot, sonst bei den Lutheranern und bei den Katholiken eine Oblate. Dies ist mein Leib. So, und dann würde ich immer sagen, na, das ist nicht so, dass Sie jetzt nun in den Leib Jesu hineinbeißen, dann werden Sie Kannibalen, ja. Manchmal hat man den Eindruck, nah dran in bestimmten Interpretationen. Und da ist diese Idee der spielerischen Identifizierung sehr einfach. Eine Gruppe hat sich darauf eingelassen und hat gesagt, es ist eine spielerische Identifizierung. Wir tun so, als ob die Oblate das Fleisch Jesu ist. Ja? Aber Sie können es nicht umdrehen. Sie können nicht sagen, das Fleisch Jesu ist eine Oblate. Das macht keinen Sinn. Sondern es ist das Seltsame, diese einlinige Identifikation, die man sagt, ja, darauf kann man sich verständigen. Und vielleicht ist es auch so, dass Sprache selbst nur eine spielerische Identifizierung ist. Wir haben ewig lang in der Philosophie, gab immer auch wieder preisgekrönte Schriften, die versucht haben, das zu eruieren, wie verhält sich Sprache zu den Dingen? Und man hat häufig dann zunächst mal gesagt, vielleicht ist es ein Abbildcharakter, vielleicht versucht die Sprache irgendetwas abzubilden. Das klappt in ganz seltenen Fällen, wo man sagen kann, ja, die Sprache ist onomapoetisch, so heißt das dann hochwissenschaftlich. Sie bildet im Grunde genommen im Geräusch das nach, was dort bezeichnet wird. Ja? Ich gebe mal ein Beispiel aus meiner eigenen Tradition, das ist am leichtesten. Wir haben im Angebot so etwas, was der Heilige Geist ist. Sie wollen jetzt nicht wissen, was er ist, aber haben wir im Angebot ein Heiliger Geist. Das heißt im Hebräischen Ruach. Ja? Wenn Sie das laut aussprechen, würde man sagen, ja, der Heilige Geist, das haben Sie vielleicht mal gehört, weht, wo er will, Ruach, ja, da haben Sie es in der Tat im Hals, dieses Geräusch, da kann man noch mit etwas gutem Willen kann man noch sagen, ja, die Sprache imitiert so etwas wie eine Vorstellung, die so transportiert wird, aber das funktioniert sonst fast nie, ja. Wenn Sie das, die Sprachen daraufhin durchsuchen, gibt es ein paar, aber es gibt doch relativ wenig. Ich glaube, es ist sehr viel angemessener zu sagen, wir haben uns irgendwann entschieden, dass das Wort Brot ein Leib ist. Ja, wir haben gesagt, Brot in diesem Sinne nehmen wir wahr in diesen Buchstaben. Eine spielerische Identifizierung. Wir tun so, dass das Wort Brot das Leib Brot ist. Ja? Die Sache ist viel, viel eleganter, wie ich finde. Ja, eine ideale Sache. Ein zweites Beispiel, was mir noch wichtig ist, Sie können auch sagen, es wird nicht nur der Mythos, wir tun so, als würde etwas dort sein und transportiert, was der Realität nicht entspricht, sondern Sie können auch sagen, es wird der Ritus präformiert. Sie können nämlich, Kinder können nämlich heiraten spielen. Ja, Sie können heiraten spielen. Im Kindergarten wird das immer mal wieder gemacht, aber mit Vorsicht, es gibt dann auch meistens Eifersüchteleien, schon die ersten mit 6. Also auch da ist es möglich, dass man sagt, ja, wir tun so jetzt, als wenn, nehmen wir irgendwie mal einen Namen, der jetzt schick ist, Jan mit Y, ja, nicht mehr mit J, der wird jetzt heute mit Y geschrieben, ja, J-A-N-N, also wir tun jetzt mal, als wenn Jan mein Bräutigam ist. Also Sie können sagen, in der spielerischen Identifizierung ist bereits Ritus und Mythos vorgebildet. Ja? Also alle großen symbolischen Prozesse. Und wichtig ist auch, dass Sie entsprechend, wenn Sie größer werden und jetzt schon größer sind, sich spielerisch mit einer Berufsrolle identifizieren müssen. Ja? Auch da machen Sie eine ganz bestimmte Erfahrung, um zu sagen, ja, ich überlege das mal, versuche mir das mal zu durchdenken. Dann können Sie auch ein Praktika machen, da können Sie aber auch 20 machen, das war die Generation Praktika, die dann auch nicht so richtig vorangekommen ist. Aber es reicht völlig, diesen als Ob-Charakter einmal durchzuspielen. Dann haben Sie ein Rollenverständnis und können mit der Rolle auch umgehen, nämlich dass die Rolle nicht ihr ganzes Leben ist. Ja? Um Gottes Willen, sie wollen doch nicht nur Physiker sein oder irgendetwas anderes, sondern es gibt eben auch noch was anderes. Das heißt, sie müssen mit unterschiedlichen Rollen lernen, umzugehen. All das gehört zu Bildungsprozessen dazu, dass sie das lernen und dass man auch sagen kann, mit 40, das war es einfach nicht, ich fange nochmal neu an. Neuer Job, vielleicht neue Familie, wie dem auch sei. Also die spielerische Identifizierung ist ein Modell, finde ich, was man durchdenken muss, weil man hier auf einen notwendigen Pfad kommt, nämlich wir müssen uns mit Rollen auseinandersetzen, um so zu erfahren, ob sie zu uns passen. Und das können Sie auch in der Lektüre von Literatur entsprechend machen, meine Damen und Herren. Was heißt lesen? Lesen heißt, wenn Sie sich, Sie merken schon, das ist mein Lieblingsbegriff, spielerisch mit einer Protagonistin identifizieren, leben Sie dieses Leben mit. Sie können probend leben. Mann, ist doch scharfe Sache. Ja, Sie können durch die Lektüre, Sie können durch Theaterstücke, Sie können durch Netflix-Serie unendlich viele Leben probend schon mal durchleben. Sie werden, wenn das gut läuft, durch diese Form der Rezeption von Kunst auch unter Umständen in die Lage versetzt, mit Kontingenzen besser umzugehen. Denn weil Kunst gerne an der Tragödie sich abarbeitet. Und Sie können sagen, ja, es ist nicht immer so wie am Sonntagabend beim Polizeiruf oder bei Tatort, dass da final was geklärt wird. Vieles bleibt leider ungeklärt in einem Leben. Und Sie können im Grunde genommen präventiv, also vorausschauend bestimmte Krisen mal durchleben. Was passiert, wenn ich rausbekomme, meine Freundin hat noch was anderes laufen? Was passiert? Wie gehe ich damit um? Ja, dann haben Sie eine Netflix-Serie, da ist das so gelöst worden, bei Tatort wird es meistens falsch gelöst, ja, wo man sagen kann, also ich kann schon in diesem Umgang probend leben. Ja, also wenn Sie 500 Romane, und das will ich gar nicht bewerten, ob gut oder nicht, auch Unterhaltungsromane, haben einen Sinn, haben Sie 500 Leben schon mal probend durchlebt. Ja, da brauchen Sie auch keine Reinkarnation, da müssen Sie gar nicht drauf warten. Da würde ich immer sagen, ach, nehmen Sie doch mal ein Buch, ja, und versuchen Sie das mal, ob Ihnen dieser Lebensentwurf vielleicht unter Umständen bestimmte Sichten auf Ihr eigenes Leben generiert. Ja? Also, ich habe eine riesige Bibliothek mit knapp 10.000 Büchern. Die habe ich natürlich nicht alle gelesen, weil auch sehr viele blöde Handbücher drinstehen. Aber man kann sagen, als manischer Büchertrinker, der ich bin, habe ich wirklich sehr, sehr viele Leben durchlebt. Deshalb sehe ich auch verlebt aus. Ja? Also das ist, wenn man so will, durchaus positiv, dass man sagen kann, ja, ich habe schon so viel Krisen in der Literatur und auch gestern Abend wieder 5 Stunden. Mann, oh Mann, oh Mann. Also die brauchen dann auch so lange, bis sie sterben, also da in der Oper. Ja, der eine hat wirklich 40 Minuten, ich wusste gar nicht mehr, dass es so lange dauert, Tristan hat 40 Minuten aufopferungsvoll gerungen, ja, bis es dann endlich soweit war. Also das ist eine wirklich durchaus wichtige Erfahrung, auch das Monumentale übrigens, darum könnte man noch mit dem Warm, manchmal braucht man eine bestimmte Materialermüdung, ja, um hinterher zu sagen, ja, wunderbar, das habe ich jetzt richtig mal durchlitten, ja. Womit ich nicht sagen will, dass wenn man dauernd Wagner hören soll, um Gottes Willen, das wäre das Letzte, was ich Ihnen anbieten würde. Vielleicht noch 2 Gedankengänge zum Schluss. Die Zeit läuft schon wieder davon. Gibt es auch Bücher, die das nicht leisten? Klar, es gibt hochintellektuelle Bücher, sogenannte Writers-Bücher, also gewissermaßen wie im Kokon der Literatur selbst mit Anspielungen entsprechend zu Werke gehen, ist vielleicht nicht das entscheidende Modell, wie ich finde. Oder es gibt Romane wie jetzt, gerade aktuell, von Sibylle Berg, die hat ein neues Buch geschrieben, ein schwieriges Buch, wo sie Folgendes macht: Sie entwirft Charaktere, mit denen sie sich definitiv nicht identifizieren wollen. Das finde ich aber sehr spannend. Die hat sehr viel kapiert von Literatur. Ja? Sie schreibt 700 Seiten über Charaktere, mit denen sie weder frühstücken noch Kaffee trinken wollen. Garantiert nicht. Und das ist auch spannend, weil sie damit im Grunde genommen darauf aufmerksam macht, auf diese Funktion, was passiert eigentlich, wenn wir in einer Welt leben, wo auch in der fiktionalen Literatur überhaupt nicht mehr spannende Charaktere auftauchen, die für uns ein spannender Lebensentwurf sind. Ja, was passiert dann eigentlich, wenn das alles nur noch Fake ist? Ja, also eine spannende Erfahrung, also dass ich sagen konnte, ja, es gibt tatsächlich auch Literatur, die sich der spielerischen Identifizierung entzieht. Das wiederum selbst ist spannend zu lesen. Nur ich warne Sie, das sind 700 Seiten und wenn Sie da gut gelaunt rauskommen, lade ich Sie zum Essen ein. Also wo man sagen kann, wo es gewollt ist, dass man entsprechend diese aus der Lektüre irgendetwas lernt, außer dass die Welt vollständig kaputt ist. Ja? Also auch diese Literatur gibt es ganz neu, wo man sagen kann, ja, aber in der Regel ist es eine Literatur, die diese Angebote macht. Ein letzter Punkt, wie ist es eigentlich mit der biblischen Literatur? Mit der biblischen Literatur, was kann man dazu sagen? Vielleicht folgenden Punkt. Im Unterschied zur Antike ist die biblische Literatur nicht tragisch. Ja, da werden Sie sagen, oh, es gibt doch unendlich viele tragische Geschichten in der Bibel. Ja, das ist schon richtig. Aber von der Idee her nicht. Warum sind biblische Geschichten völlig antitragisch? Na, ganz einfach, weil biblische Geschichten, wenn Sie so wollen, einen Überbau haben, der trösten kann. Dass man gesagt hat, es gibt eine ausgleichende Gerechtigkeit im Himmel. Ja? Deshalb ist es nicht ein blindes Schicksal, was da zuschlägt, sondern letztlich ist Leben ein Leben, was nicht in der Katastrophe endet, weil die Theologie diesen Überbau hat, also das, was man in der Forschung Eschatologie nennt, also die Idee von Unsterblichkeit oder Auferstehung. Ja? Deshalb ist es eine Literatur, die von der Idee her antitragisch ist. Antitragisch. Ja? Und da müssen Sie natürlich eine ganze Menge einkaufen, um solch eine Idee dann auch wiederum attraktiv zu finden. Aber ich darf noch mal daran erinnern, wir hatten jetzt gerade Ostern, die Geschichte mit Jesus Christus geht, wenn man den Texten einfach mal so folgt, nach Karfreitag weiter. Es kommt halt Ostern. Ja? Und Ostern, wenn Sie so wollen, ist die Tragödienbremse, wenn ich das mal so beschreiben kann, ist die Tragödienbremse. Ja, Ostern ist das Zeichen dafür, dass letztlich Leben, ganz egal, auch wenn es jetzt im Krieg sehr früh zu Ende ist, letztlich kein tragisches Leben ist, obwohl es für die Eltern ein tragisches Leben ist, was sie durchleiden. Aber von der Idee her, und nur darum geht es mir, von der Idee her ist es nicht tragisch. Ist es nicht tragisch. Eine Frage habe ich damit noch nicht beantwortet. Wieso gibt es vielleicht doch eine Brücke zwischen uns Geisteswissenschaftlern, die wir uns mit Texten beschäftigen, mit spielerischer Identifizierung und so weiter? Warum gibt es vielleicht doch eine Brücke auch zu den Naturwissenschaften? Ein Angebot wäre, aber da bin ich auch offen für die Diskussion, das habe ich auch noch nicht ganz zu Ende gedacht. Mein Angebot wäre zu sagen, ja, auch Sie haben als NaturwissenschaftlerInnen mit Kreativität zu tun. Ja, dafür gibt es Nobelpreise und Ähnliches. Das heißt, Kreativität ist vielleicht die Brücke zu dem, was wir suchen. Ja, wir suchen im Grunde genommen immer etwas Neues, was Sinn gibt, vielleicht das Leben leichter macht, vielleicht besser macht. Wir müssen es immer prüfen, ob es auch wirklich lebensdienlich ist. Das kennen Sie. Es gibt auch Entdeckungen, die vielleicht weniger gut sind, aber in der Welt halt sind. Ja, und wir müssen immer prüfen, ob das lebensdienlich ist, ja oder nein. Und vielleicht ist diese Kreativität etwas, was uns verbindet mit der Literatur. Denn, und das ist wirklich eine sehr spannende Diskussion, Und ich habe wirklich noch niemanden auf der Welt so richtig getroffen, der es mir beantworten konnte. Woher kommt die Kreativität? Woher kommt das eigentlich? Es gibt Kreativität, Workshops, die sind leider wirklich zum Davonlaufen, ja? Weil es wirklich ausgesprochen kompliziert ist, einen Einfall zu bekommen. In der Literatur kennen wir das, Writer's Block heißt das. Ja? Wir sitzen vor einem weißen Papier und uns fällt auch mit Zufuhr von Alkohol wirklich einfach nichts ein, was wir noch schreiben können, wo wir davon überzeugt sind, dass es wirklich irgendjemand auf der Welt noch interessiert. Ja, das gibt's, ja, gibt sicherlich auch in den Naturwissenschaften. Aber das Spannende ist tatsächlich, wo kommt das Neue her? Was passiert da plötzlich? Und was sind die Matrix des Kreativen? Die Matrix des Kreativen. Wie kommt es tatsächlich zu etwas Neuem? Zu etwas wirklich Neuem, wenn man sagt, es ist nicht nur eine Variation von Bekanntem. Nicht nur eine Variation von Bekanntem. Was ist das eigentlich? Woher kommt die Kreativität? Und daran arbeitet im Grunde genommen die Naturwissenschaft und daran arbeiten auch wir. Man versucht dann Bedingungen zu schaffen, ideale Cluster zu bekommen. Aber wie kommt es überhaupt zur Kreativität? Ich will Ihnen deshalb abschließend einen Mythos erzählen, wiederum eine Geschichte, die das klar macht. Und die müssen Sie nicht kaufen, ja, darum geht es nicht, sondern das Spannende an Mythen ist ja, es ist eine spielerische Identifizierung. Mythen sind erfunden worden, sage ich jetzt mal so, darüber kann man auch wiederum diskutieren, Mythen solche sind erfunden worden, um unerklärbare Alltagsphänomene in eine narrative Form zu bringen, also erzählend aufzulösen. So, und ich behaupte jetzt mal tatsächlich, es gibt einen biblischen Text, der versucht hat zu sagen, wie kann das eigentlich überhaupt, dass es auf der Welt so viel Kreatives gibt, dass Neues passiert und so weiter. Das ist eine sogenannte Schöpfungserzählung. Jetzt merken Sie zum Schluss, das ist immer zu befürchten beim Theologen, wird es nochmal, wie gesagt, nicht fromm, aber doch bezogen auf bestimmte Traditionen, die ich bei mir im Angebot habe. Es gibt einen biblischen Text, eine sogenannte Schöpfungspoesie. Und zwar läuft die so. Gott webt, bevor er die Welt schuf, webt er zunächst ein Gegenüber, nämlich die Frau Weisheit. Und dann heißt es in den Proverbien, zu Deutsch in den Sprüchen Salomos, sie spielte und tanzte vor Gott auf dem Erdenrund. Ja? Das ist spannend. Was wird hier gesagt? Gott ist nicht jemand, der gesagt hat, es werde Licht und es ward Licht, sondern der späte Text geht eine Stufe davor. Darüber wird übrigens kaum mal gepredigt, weil die Theologen immer so vor dem Eros ein bisschen Angst haben, aus bekannten Motiven, wird erklärt, dass Gott, die Figur Gott, wird man sagen müssen, letztlich ein Gegenüber webt, die ihn inspiriert. Ja, das ist etwas, was wir immer wollen. Also er schafft sich seine eigene Muse, um es abgekürzt zu sagen, er schafft sich seine Muse, um die Welt zu zeugen oder gewissermaßen dann auch wirklich zu schöpfen. Das ist eine spannende Geschichte, weil Sie damit sagen können, ja, das Entscheidende ist Spiel und Tanz. Das Entscheidende ist Spiel und Tanz. Ja, die Bewegtheit, die Freude, der Schwung im Leben, können Sie auch sagen, das ist letztlich das Entscheidende. Und ich würde einen Schritt weiter gehen, also die These 1b, wenn Sie so wollen, würde bedeuten zu sagen, ja, diese Geschichte steht dafür, dass plötzlich was Neues aufkommt, dass da Kreativität unterwegs ist, dass da was Neues passiert. Das heißt, man würde sagen, immer wenn radikal Neues erfunden wurde, dann, so hätten die älteren Autoren gesagt, ist so etwas wie Gott im Spiel. Das ist ein klassischer Mythos. Gott wird dafür aufgerufen, zu sagen, handelt er in der Welt? Nein, sicherlich nicht direkt, das ist auf mindestens schwer zu denken, vor allen Dingen, wenn man den Krieg auch wieder vor Augen hat, sondern zu sagen, ja, wo finden Sie dann Gott in der Welt? Na, Gott in der Welt finden Sie in der Kreativität. Schluss aus. Das wäre ein Angebot, um zu sagen, in der Kreativität, die geprüft werden muss, ob es lebensdienlich ist, wie gesagt, da finden Sie tatsächlich solch ein Modell, um zu sagen, ja, man kann behaupten und sagen, der Welt ist eine bestimmte kreative Matrix eingeschrieben. Und die ploppt immer mal so auf und dann gibt es Neues und dann gibt es auch Fortschritt, dann gibt es auch wieder Rückschritte, aber es gibt dann auch immer wieder Fortschritte. Also das wäre eine These zu sagen, ah ja, Kreativität ist tatsächlich etwas, was man mit einem religiösen Mythos letztlich doch beschreiben kann. Wie gesagt, das ist jetzt schon sehr weit oben angesetzt. Es reicht vielleicht für auch die Diskussion, um zu sagen, ja, in der Kreativität, im Spiel gibt es plötzlich, mach mal Neuanfänge, etwas Kreatives, was uns auf den Weg bringt, was uns inspiriert und ob man das nun religiös deutet oder nicht, ist es gleichwohl etwas, was die eigene Lebensführung stützt und trägt. Ich wollte Ihnen eigentlich noch was über Herrn Kötzi, einen Schriftsteller, erzählen, aber dazu bin ich nicht ganz gekommen. Wie Sie merken, ich bin eigentlich schon fertig. Auch der schreibt gute Bücher, möchte ich noch mal sagen. Einige kennen ihn vielleicht. Lassen wir es einfach dabei. Mir war noch mal wichtig, mit Blick auf das Thema dieser Vorlesungsreihe mal zu sagen, ja, warum eigentlich bietet die Philosophie, die Theologie und die Dichtung unter Umständen überraschende Perspektiven auf das Leben, und vielleicht sind diese Künste und die anschließenden Wissenschaften Orientierungswissenschaften. Orientierungswissenschaften auch für Ihr eigenes Leben. So viel zu meiner Werbesendung für das Lesen. Vielen Dank.
Ja, Klaus Heusing, herzlichen Dank für die Orientierung. Was macht der kreative Atheist ohne Gott?
Weitermachen.
Er muss ihn finden, oder wie?
Ja, immer wieder den Stein nach oben rollen, Volker. Ja. Das ist das alte Camusche Bild. Sisyphos so. Müssen wir uns als einen, also für die anderen, die es nicht kennen, es gibt einen berühmten Mythos, da rollt einer immer einen Stein nach oben und so ganz knapp, bevor er oben ist, so das allerletzte schafft er nicht, er rollt wieder runter, geht nach unten und fängt von vorne an. Immer wieder rollt er den Stein nach oben. Und der letzte Satz in dem Buch von Camus heißt, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ja, also die Chance hast du, Volker.
Ja, ja, Glück ist auch überbewertet. Nun, wollen Sie einsteigen in unsere Plauderei hier vorne und Herrn Heusing das eine oder andere fragen oder verwerfen, was er gesagt hat, alles falsch. Wir machen es ganz anders. Haben Sie was, um mit uns hier ins Gespräch zu kommen? Oder sollen wir zwei noch ein bisschen vorturnen und Sie überlegen sich noch was?
Mach mal die doppelte Felge.
Ja. Doppelte Felge. Eieiei. Also,
ja, halt!
Da hinten haben wir eine Frage. Da mache ich eben nicht die doppelte Felge, sondern wir hören die Frage. Bitte schön laut, damit ich sie dann wiedergeben kann für unsere Aufnahmen. Kann man Lebensorientierung alleine finden?
Also von meiner Intention her, nein. Also ich würde immer sagen, es muss immer so etwas wie eine Begegnung sein. Ja? Schauen Sie, das merken Sie schon, Sie schaffen es ja nie zu erfahren, wie Sie aussehen. Ja, das kriegen Sie einfach nicht hin. Können sich ruhig 5 Spiegel da irgendwo dahinstellen. Letztlich funktioniert es nie richtig. Ja? Und deshalb ist es schon sinnvoll, immer in eine Begegnung zu gehen, um wenigstens im Gesicht des anderen nochmal gespiegelt zu werden. Ja? Also deshalb auch zum Schluss nochmal die Idee zu sagen, selbst in der Religion ist es so, dass Gott jemanden geschaffen hat, gewebt, geht die Metaphorik im Hebräischen, ja, schönes Bild, ja, so der da webt da rum, webt sich da einen gegenüber und dass man sagen muss, ja, diese Relationalität, also die Bezogenheit aufeinander, Begegnung, ja, Sie können auch sagen, Begegnung ist immer Geburt von Neuem, wenn es eine gute Begegnung ist, ja. Es gibt auch Abgründige, es gibt auch Schlechte, selbstverständlich, ja. Aber ich bin skeptisch und ich halte im Grunde genommen nichts von Monasten, kann man sagen, also nichts von Mönchen, wenn sie wirkliche Einsiedler sind. Ich halte das für einen wirklich falschen Weg. Ja, einen wirklich falschen Weg. Ich glaube, menschliches Leben, auch in unserer Leiblichkeit, ist darauf angewiesen, auf Resonanz. Ja, da muss irgendwas zurückkommen. Ja, Mutter, Kind, aber auch später im Leben. Wenn Sie keine resonante Weltbeziehung haben, so hat ein großer Soziologe das vor 2 Jahren nochmal in einem wirklich spannenden Buch über Resonanz gesagt, dann letztlich scheitert Ihr Leben. Sie brauchen einen Platz im Leben, wo Sie wertgeschätzt werden. Ja? Und da meint der Einsiedler darauf verzichten zu können, weil er glaubt, und er ist ja nicht alleine, weil er glaubt, das bei Gott zu bekommen. Ja? Der sagt einfach, er hat diese Als-Ob-Beziehung. Ich will nicht sagen, dass das vollständig unmöglich ist, aber es ist egoistisch, würde ich immer sagen. Ja, es ist egoistisch. Es ist so etwas wie Heilsegoismus. Kann ich nichts mit anfangen. Würde ich immer sagen, boah, nee, macht, glaube ich, keinen Sinn, solch ein Modell. Wir brauchen Begegnung, Überraschung, was passiert. Auch Literatur ist ja etwas. Da tauchen Sie in eine ganz neue Welt ein, ja, die Sie unter Umständen nie bewohnen wollen. Und trotzdem kann es Spaß machen. Manche Lebensentwürfe sich mal so anzuschauen, wie das so ist. Ja, wenn man drogenabhängig ist oder was auch immer, sexsüchtig, nehmen Sie irgendwas. Ja, wo man durchaus auch dort echte Begegnungen haben kann. Ja.
Also, wenn der andere fehlt, gehe ich in die Bibliothek.
Genau. Ja.
Das ist doch mal ein Ansatz.
Ja. Ja, also deshalb bin ich auch noch der vehemente Indiener, die Bibliotheken sollten eigentlich 24 Stunden geöffnet haben, finde ich immer. Ja, das wäre besser, wenn man die offen lässt. Und das haben wir doch auch schmerzlich erfahren, nochmal jetzt bei Covid, dass es schon gut ist, wenn es Öffentlichkeit gibt, auch in den Bibliotheken. Ja,
ja, oder man hat eine eigene.
Ja. Ja, wenn ich einen Satz dazu sagen darf, ich habe eine riesige Bibliothek. Der Horror ist, Sie wollen mal oder müssen, was auch immer, umziehen. Ja, das ist der Horror. Also, das ist wirklich der Horror. Das kann man nicht anders sagen. Da verflucht man jedes Buch, was man gekauft hat. Aber ich kann wirklich sonst sehr gut wegwerfen übrigens. Wirklich sehr, sehr gut. Alte Klamotten und boah, auch Seligkeitsdinge. Ich kann wirklich gut wegwerfen. Es gibt so immer so Typen. Ich bin der Wegwerfer. Aber bei Büchern dummerweise nicht. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ja. So, dass ich da immer sagen muss, ja, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen auch so ist, Sie haben doch bestimmte Rückkopplungen. Ja, ich weiß manchmal, wenn ich ein älteres Buch mal wieder in die Hand nehme, noch ganz genau die Situation, in der ich es gelesen habe zum Beispiel. Ja, das wird Ihnen, wenn Sie Leser sind oder wenn Sie später mal eine Netflix-Serie sehen, sagen, oh Mann, damals war ich noch mit Annalena zusammen. Ja, das waren noch Zeiten. Ja, heute heißen alle Annalena.
Ja. Mhm. So. Und, aber nicht damals, als du das Buch gelesen hast.
Nee, aber wo man sagen muss, ja, spannend. Vielleicht ist das mit Erinnerung tatsächlich so, dass wir auch sowas wirklich speichern, weil Literatur eben kein kaltes, sondern ein warmes Medium ist. Vielleicht kann man es so sagen. Ja? Literatur, wenn sie einen wirklich packt, aber auch Serien, sind durchaus warme Medien. Ja, und die Philosophie versucht ja gerade irgendwie selbst wärmer zu werden und deshalb auf Kant die ganze Zeit draufhaut. Ja, sehr zu Recht, wie ich immer finde, aber von Hause ist natürlich die Philosophie keine warme Wissenschaft, würde ich immer sagen, ja, weil ihre Texte sind nicht so emotional geladen wie Literatur, wie auch biblische Texte zum Beispiel. Aber das nur nebenbei.
Nun gut. Wollen Sie noch einen warmen Gedanken geschenkt bekommen, dann rücken Sie raus damit, mit Ihrer Frage. Ja, bitte. Ja. Also Sie Fragen nochmal zum Verhältnis von Primärtexten und Sekundärliteratur und plädieren ein bisschen dafür, die Sekundärliteratur nicht hintanzustellen. Sie erschließt uns auch die Welt.
Würde ich Ihnen zustimmen. Aber es gibt im Grunde genommen im deutschen Wissenschaftssystem eine Lücke. Was ich vermisse, wenn man nach Frankreich vor allen Dingen schaut, aber auch nach England, in unserer eigenen Tradition, vor allen Dingen in den Geisteswissenschaften, hat es nie die Tradition des Essays gegeben. Ja? Was heißt Essay auf Deutsch? Ich wollte doch wenigstens mal eine Frage zurückstellen. Was heißt, bitte? Essayer heißt Versuch. Ja, ganz einfach. Der Essay ist der Versuch. Ja, und das ist komischerweise in Deutschland keine Gattung, die wir im Angebot haben. Es gibt immer mal einen Essay, aber der kommt im Grunde genommen aus Frankreich, Montaigne und eine lange Tradition, dass man wirklich mal was probiert. Und da würde ich sagen, das sind schon Originaltexte, das ist mir wichtig. Ja? Während der Sekundärtext doch letztlich immer auch in einer dienenden Funktion zum Primärtext steht, glaube ich. Ja? Es hat vor 15 Jahren mal eine Debatte gegeben, genau zu diesem Thema, wo ein Autor das eingeklagt hat, dass man sagte, wir machen nur noch Sekundärtexte, wir müssen wieder mehr Primärtexte haben, weil Primärtexte, da ist die Chance, dass wirklich mal ein Gedanke auch gelingt, den man versucht, wirklich auch was Neues auf den Weg bringt. Ja? Und, aber Sie haben recht, in meiner Bibliothek, ich habe das selbst schon mal, als ich so dran vorbeiging, gedacht, Mann, so viel allein Lexika, die man hat, die dummerweise auch noch besonders schwer sind, wenn man umzieht. Ja? Schon sehr viel. Ja. Also ich würde in der Tat auch sagen, mehr ist sekundär. Ja. Aber sagen wir mal so, vielleicht kann man auch folgende Gedanken mal machen, was mir mal so durch den Kopf gegangen ist. Ich finde Wissenschaften als Sekundär- oder Rationalisierung, man kann ja auch sagen, es sind Rationalisierungen von etwas, ja, dann hört sich schon besser an. Dann ist vielleicht so der Tempel des Niederen weg. Wenn man sagt, Sekundärliteratur ist eine bestimmte Form auch von Rationalisierung von Ideen, die vielleicht auch noch Hilfestellung benötigen, dass die Wissenschaften besonders spannend sind, die starke Literatur haben. Also, ich mein eigenes Fach nochmal nennen darf, die Bibel ist ein wirklich sehr gutes Buch, literarisch. Ein wirklich exzellentes Buch, wenn man auch die Sprachen kann. Nicht alles, es gibt auch schreckliche Stellen in den Texten, ja, klar. Aber es gibt sehr viele exzellente Geschichten in den biblischen Texten, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. So, deshalb ist mir auch die Literaturwissenschaften immer so nahe gewesen, weil sie auch eben einen sehr guten Kanon von Texten hat. Und jetzt kommt, wo es bei mir schon losgeht, wo ich sage, naja, das ist schon schwierig, Soziologie. Ja, Soziologie ist eine sicherlich auch ehrenwerte Wissenschaft. Es gibt auch immer gute Soziologien. Was ich bei denen so vermisse, sie haben nicht einen, sagen wir mal, Kanon von wirklich Narrativen, ja, und Narrationen, auf die sie wirklich zurückgreifen können. Ja, das ist ausgesprochen wenig. Und deshalb ist meine Liebe eher bei den Wissenschaften, die starke Literatur haben, als Kanon, auf den sie aufbauen können.
Ja, vielleicht ganz schön mal zu untersuchen, ob dieser Hintergrund, starke Literatur, zu einer anderen Wissenschaftsprosa führt.
Ja.
Klar, der Essay ist jetzt bei uns nicht ganz so sehr zu Hause, ein paar gibt es schon, aber sei es drum, würde ich folgen. Ja. In der Rhetorik des guten alten Aristoteles finden wir einen Hinweis, nämlich, dass die Menschen sich mit dem Logos eigentlich nicht gern beschäftigen, also der Vernunft. Und dass man sie durch Ethos und Pathos abholen muss und damit die Herzen der Menschen öffnen muss für die Vernunft. Und ich glaube, dieses Öffnen der Herzen funktioniert auch über die Sprache, die ich wähle. Jetzt gebe ich ein Beispiel in einem angelsächsischen Aufsatz eines Meeresbiologen, Wissenschaftspublikation. Erster Satz, Schon immer bewunderte ich den Tintenfisch. Ist in der deutschen Wissenschaftsprosa undenkbar, so zu schreiben.
Der kriegt nie einen Lehrstuhl.
Nee, der kriegt nie einen Lehrstuhl.
Oder ist die klar. Frau in dem Fall.
Deswegen müssen wir uns auch überlegen, was das eigentlich über uns sagt, dass wir Professoren geworden sind. Aber egal. Diese Art von Zugang ist bei uns verpönt, gilt als unwissenschaftlich und so weiter. Aber es ist Quatsch. Also ich bin kein Meeresbiologe, als ich den Satz gelesen habe, dachte ich, jetzt lese ich weiter. Das will ich jetzt wissen, was der da sagt. Und dieser andere Zugang öffnet, denke ich, schon den Weg zum Logos. Womöglich ist es einfach auch nur eine Frage der Stilistik.
Ja, absolut. Absolut. Ja.
Nun gut. Jetzt sind wir ja weit rumgekommen, von der Orientierung zur Stilistik. Das ist doch was. Vielleicht machen wir in der nächsten Woche so weiter mit der Orientierung vor allen Dingen. Da haben wir nämlich zu Gast Professor Dr. Wilhelm Schmid. Den Mann kennen Sie vielleicht, weil er immer wieder auf irgendwelchen Spiegel-Bestsellerlisten und so weiter auftaucht mit seinen philosophischen Büchern. Und er beschreibt sich selber als einen philosophischen Seelsorger.
Ja.
Also schließt quasi nahtlos an das, was wir heute Abend hatten. Vielleicht sind Sie wieder dabei. Ich danke Klaas Reusing fürs Kommen und für den Vortrag und Ihnen fürs Mitmachen und dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend.